Herzlich willkommen zur 14. Folge des Podcasts Actually Why Not? Warum eigentlich nicht von Dassault Systems? Wir sprechen mit unseren Gästen über ihre Karrierewege und über die Warum eigentlich nicht Momente auf diesen Wegen. Außerdem befassen wir uns mit dem Wert von Vielfalt. Wir sind
Lena Jimmo
und Judith Wallner. Und wie immer werden wir unterstützt für Recherche und Technik von
Alina Knappek.
Wir starten das dritte Podcast-Jahr mit einer fantastischen Gesprächspartnerin und legen damit die Messlatte gleich sehr hoch. Frau Dr. Susanna Randall ist heute unser Gast. Frau Randall ist Astrophysikerin und bereitet sich gerade darauf vor, die erste deutsche Frau im Weltall zu sein. Sie studierte Astronomie am University College in London und promovierte in Astrophysik an der University of Montreal in Kanada. Derzeit ist sie als Wissenschaftlerin bei der Europäischen Südsternwarte, der ESO in Garching bei München tätig. Da beschäftigt sie sich unter anderem mit der Evolution von Sternen. Damit nicht genug, denn Frau Randall ist auch passioniert in der Wissenschaftskommunikation aktiv und erklärt unter anderem hochkomplexe Phänomene des Universums auf dem ZDF-YouTube-Kanal Terra X, Lesch und Co. Sie ist außerdem auch Buchautorin und an dieser Stelle möchten wir gerne ihr Buch Wellenreiten im Weltall empfehlen. Außerdem ist sie auch eine gefragte Gesprächspartnerin in diversen Podcasts und Wissenschaftssendungen. Herzlich willkommen, liebe Susanna Randall. Wir freuen uns sehr, dass du, wir dürfen dich duzen, heute unser Gast bist, beziehungsweise dass wir deine Gäste hier an der ESO in Garching sein dürfen.
Ja, danke. Ich freue mich auch.
Wir haben uns wieder einige Fragen überlegt und möchten unter anderem über deine Rolle im Rahmen der Initiative Die Astronautin sprechen. Das ist eine privat finanzierte Initiative mit dem Ziel, die erste deutsche Frau ins Weltall zu schicken. Du bist eine von zwei Wissenschaftlerinnen, die unter mehreren hundert Bewerberinnen dafür ausgewählt worden ist. Liebe Susanna, was hat dich denn dazu motiviert, Astronautin zu werden? Denn das stand, so haben wir gelesen, ja bereits in deiner Abi-Zeitung.
Ja, das ist tatsächlich ein Kindheitstraum von mir und ich glaube, diesen Traum haben viele Kinder. Also ich gehe auch viel in Schulklassen oder mache beim Girls Day mit und da sind immer ganz viele Kinder dabei, die sagen, ah ja, ich will Astronaut werden, ich will Astronautin werden. Deswegen ist das jetzt so ungewöhnlich, finde ich nicht, als Kindheitsberufswunsch. Bei mir hat sich das einfach dann gehalten. Also das war wirklich in der Jugendzeit, habe ich allen gesagt, ich werde die erste Frau auf dem Mars. Und das stand dann tatsächlich auch in der Abi-Zeitung. Aber ich habe dann natürlich irgendwann als Jugendliche auch verstanden, okay, das ist jetzt ein Traum, da kann ich mich nicht drauf verlassen. Also meine Astronautin ist jetzt kein Ausbildungsberuf, wo man sagt, okay, ich mache Abi, danach werde ich Astronautin und das läuft dann. Und deswegen habe ich mich dann auch für die Astrophysik entschieden, weil ich wusste, okay, da kann ich wirklich meinen Karriereweg gehen, das kann ich irgendwie planen, da habe ich ein bisschen Sicherheit, aber es hat natürlich trotzdem mit dem Weltall zu tun. Also einfach diese Faszination Weltall, die hat mich von ganz klein auf begleitet und bis jetzt auch nicht losgelassen.
Wie wir bereits in der Intro ja auch schon gehört haben, ist dein Karriereweg ja ziemlich steil verlaufen und du hattest ganz viele tolle Erfolge, aber was lief denn auch mal schief und welche Art von Lernprozess hat sich vielleicht da auch für dich ergeben?
Also ich finde es total lustig, dass im Nachhinein, und das stimmt, dass mein Karriereweg so geradlinig verlaufen ist, weil das eigentlich nicht so geplant war. Also ich hatte auch an jeder Stellschraube meiner Karriere, habe ich immer auch überlegt, was anderes zu machen. Also zum Beispiel wollte ich nach dem Studium eigentlich in London bleiben, weil ich da total glücklich war. Ich hatte meinen Freund, ich hatte meine Freunde, ich habe die Stadt geliebt und ich habe mich nach Jobs umgeschaut, auch in der Werbung zum Beispiel oder in der Marktforschung. Also es war überhaupt nicht klar, dass ich jetzt in der Forschung bleibe und dann diesen weiteren Karriereweg mache. Also das heißt, bei mir war das auch ein bisschen einfach den Moment zu nehmen und dann irgendwie das daraus zu machen, was auch das Leben hergibt. Also ich hatte eigentlich nie diesen starren Plan, dann mache ich dies, dann mache ich das, dann werde ich Astronautin. Das war nie der Plan. Das war immer so ein bisschen so ein Hintergrundrauschen bei mir. Klar, irgendwas mit Weltall, Astronautin, aber ich hätte auch viele andere Sachen werden können. Ich hätte auch an vielen anderen Sachen Spaß gefunden. Und was die Lernprozesse angeht, also bei mir ist es immer ganz, ganz wichtig, wenn ich etwas lernen möchte, dass ich es selber mache. Also ich bin einer dieser Menschen, ich habe zum Beispiel in den Vorlesungen in der Uni sehr viel weniger mitgenommen als in diesen praktischen Sessions, wo man dann wirklich Aufgaben durchgerechnet hat, mit Studierenden sich besprochen hat, wenn man wirklich auch Experimente gemacht hat, am Teleskop da habe ich das meiste mitgenommen. Also ich tue mich sehr schwer damit, wenn ich einfach einen Vortrag höre, dann da sehr viel draus mitzunehmen und zu lernen.
Ja, da kann ich mich auch tatsächlich mit identifizieren, wobei das ja auch, glaube ich, sehr, sehr greifbar auch dann eben ist, wenn man praktische Teile hat.
Genau, also man muss wirklich, und das wird auch immer wieder gezeigt in der Forschung, in der Lernforschung, man muss eben praktische Erlebnisse ins Hirn reinbohren sozusagen. Also dass sie dann wirklich in Fleisch und Blut übergehen. Und das versuche ich dann auch in der Wissenschaftskommunikation ein bisschen zu vermitteln. Also das finde ich sehr, sehr wichtig, dass man beim Lernen nicht irgendwo abstrakt unterwegs ist, sondern wirklich hands-on und vor allen Dingen auch die manchmal recht komplexen Prozesse, von denen ich auch spreche in der Astronomie, in der Wissenschaft, dass man die in Alltagssituationen übersetzt.
Wir kommen ja gleich nochmal darauf zu sprechen, was es mit dieser privaten Initiative, die Astronautin genau auf sich hat und auch mit deiner Arbeit. Aber wenn du das Revue passieren lässt, was waren so die ein, zwei Schlüsselmomente bislang in deiner Karriere und war da vielleicht auch dieser sogenannte Warum eigentlich nicht Moment dabei, auf den wir in unserem Podcast ja immer auch eingehen möchten?
Also ich habe darüber nachgedacht, ich hatte unglaublich viele Warum eigentlich nicht Momente. Also die Schlüsselmomente waren sicherlich, dass ich mich entschieden habe, nach dem Studium nach Montreal zu gehen. Und das war auch wieder eine dieser Glücksfälle fast. Also wie gesagt, ich hatte mich auch auf andere Stellen in London beworben. Ich habe aber gleichzeitig an meiner Masterarbeit geschrieben über ein sehr spezielles Thema, über pulsierende blaue Unterzwergsterne. Und da bin ich im Laufe meiner Recherchen für die Masterarbeit immer wieder auf einen Namen gestoßen, Gilles Fontaine. Und der ist dann am Ende mein Doktorvater geworden. Aber ich habe den wirklich einfach auf gut Glück per E-Mail angeschrieben, habe gesagt, hey, magst du nicht eine Doktorandin haben? Und der hat dann 3 Wochen zurückgeschrieben, ja, warum eigentlich nicht? Es war genau so ein Moment, wobei das dann bei ihm irgendwie war, dieses Warum eigentlich nicht? Und ich so, ach okay, ja gut, warum eigentlich nicht? Das war auf jeden Fall eine Stellschraube und die nächste kam dann wahrscheinlich, als ich mich hier bei der ESO beworben habe. Das war auch, ich hatte eigentlich gar nicht vor, nach Deutschland zurückzukehren nach dem Studium. Ich wollte eigentlich immer noch nach London, das war so meine absolute Herzensstadt. Aber dann habe ich eben die Anzeige hier gesehen bei der ESO. Ich hatte von diesen Teleskopen in Chile schon auch als Kind geträumt, diese großen Teleskope da unten in der Wüste. Und dann habe ich auch gedacht, hey, ja, okay, warum eigentlich nicht? Ich habe jetzt diese Stellenausschreibung gesehen. Aber das waren jetzt immer so Momente, wo es eigentlich keine Frage war. Also da war eigentlich irgendwie klar, ich nehme das an. Deswegen war für mich vielleicht der wirkliche Warum-eigentlich-nicht-Moment, war das Buch zu schreiben. Weil ich hatte nie vor, in meinem Leben ein Sachbuch zu schreiben. Ich habe immer gesagt, wenn ich ein Buch schreiben sollte irgendwann, ich würde super gerne einen Roman schreiben. Irgendwas Romantisches, irgendwas mit Familiengeschichte oder so. Aber ich habe ein Sachbuch. Wer schreibt denn bitte ein Sachbuch? Also das ist ja so viel Recherche und oh Gott, das kann ich überhaupt nicht. Und dann kam eben das Angebot, ein Sachbuch zu schreiben über das Weltall. Und da habe ich erst gedacht, viel Arbeit und ich habe schon einen Job und ich mache schon Astronautentraining. Aber dann habe ich gedacht, warum eigentlich nicht? Und das war wirklich so ein Warum-eigentlich-nicht-Moment, der aber ja sehr viel schwieriger für mich zu entscheiden war als diese anderen Momente, jetzt auch die Bewerbung für die Astronautin. Das war für mich eigentlich klar. Das war dann nicht so ein Entscheidungsprozess.
Kannst du uns in einem Satz erklären, uns Laien, was die ESO eigentlich macht?
Die ESO, die Europäische Südsternwarte, sitzt mit dem Hauptsitz in Garching, erstaunlicherweise, weil hier das Wetter meistens nicht so toll ist. Aber wir betreiben die größten Teleskope der Welt in Chile, und zwar in der Atacama-Wüste. Das ist einer der trockensten Orte der Welt. Und wir haben dort, Gott, ich muss zählen, wir haben La Silla, das Very Large Telescope, das VLT, dann das ALMA-Projekt, an dem ich jetzt arbeite. Und wir bauen gerade das größte optisch-infrarote Teleskop der Welt. Das wird das Extremely Large Telescope heißen und auch in der Atacama-Wüste stehen. Und bei der ESO, also sind wir eben für das Bauen, also für die Konstruktion und auch den Betrieb dieser Teleskope zuständig. Also wir machen wirklich alles. Natürlich arbeiten wir mit Partnern, gerade in Europa zusammen. Wir sind eine europäische Organisation, aber wir machen wirklich alles. Und mein Job jetzt spezifisch ist für ALMA, für dieses Radio- oder besser Millimeter-Submillimeter-Teleskop, an der Datenverarbeitung mitzuhelfen und da zu schauen, dass die Daten, die wir da rauskriegen, dass sie auch eine gute Qualität haben und uns neue Sachen entdecken lassen.
Neben deiner Forschungstätigkeit an der ESO bist du, wie vorhin gesagt, eine von 2 deutschen Wissenschaftlerinnen, die gerade ein Astronautinnen-Training durchläuft bei der Initiative Die Astronautin. Warum war eine privat finanzierte Initiative nötig, um die erste deutsche Frau ins All zu bringen? Und was steckt dahinter?
Also ehrlicherweise frage ich mich das auch, warum Deutschland es bis jetzt nicht hinbekommen hat, staatlich eine Frau in den Weltraum zu schicken. Also für mich ist das wirklich eine Schande. Fast jedes andere Land der Welt, das schon mal mehr als 1 oder 2 Astronauten im Weltall hatte, hatte auch eine Frau, nur Deutschland nicht. Ich weiß nicht, woran es liegt tatsächlich, aber es gab einfach keine wirkliche Initiative in die Richtung von staatlicher Seite. Und was dann passiert ist, ist, dass Claudia Kessler, eine Raumfahrtingenieurin, das war wohl bei einem Glas Wein, hat sie uns dann erzählt, irgendwie bei einem Glas Wein, haben sie gesagt, ah, das kann doch nicht sein. Die hat eben in der Raumfahrtbranche gearbeitet und da waren fast nur Männer. Und dann hat sie gesagt, es kann doch nicht sein, wir haben, 2016 war das damals, und es gab noch keine deutsche Frau im Weltraum. Was schickt denn das bitte ein Signal an die Mädchen und Frauen da draußen? Das kann doch nicht sein. Und dann hat sie sich ja einfach in den Kopf gesetzt, also diese Schnapsidee, wie sie selber sagt, eine Initiative zu gründen auf privater Basis, die das eben ändern sollte und die erste deutsche Frau in den Weltraum schicken sollte. Und die hat dann also viele Partner gewonnen, einen Bewerbungsaufruf gestartet. Ich bin da auch wieder zufällig rangekommen. Also ich habe das einfach in meiner Mittagspause gesehen, Astronautin gesucht, und habe ich gedacht, ach, bewerbe ich mich doch einfach mal. Und wurde dann tatsächlich am Ende auch genommen, eben zusammen mit Insa Thiele Eich.
Susanne, wie läuft die Ausbildung zur Astronautin eigentlich ab? Ich habe neulich in einem Interview mit deinem Astronautenkollegen Matthias Maurer gelesen, dass es zum Training gehört, auch mehrere Tage unter Wasser zu verbringen und das Ganze in 30 Meter Tiefe.
Ja, es kommt ein bisschen drauf an, wo und wie man trainiert. Also wir sind ja eben eine private Initiative. Der Matthias Maurer ist bei der ESA, bei der Europäischen Weltraumagentur, und da läuft das Training ein bisschen anders ab. Bei uns ist es eben so, weil wir haben quasi Start-up-Charakter mit unserer kleinen Firma, mit der Astronautin. Das heißt, wir absolvieren das Training neben unseren Hauptjobs. Also sowohl Insa als auch ich haben einen Hauptjob, bei dem wir unser Geld verdienen. Und dann machen wir das Astronautentraining sozusagen on top, also fast in unserer Freizeit sozusagen. Das heißt, bei uns läuft es ein bisschen anders. Es läuft dann sehr modular. Also wir haben dann meistens eben Wochen, wo wir uns dann eben frei nehmen oder freigestellt werden von der Arbeit und dann intensiv trainieren. Wir haben jetzt noch nicht so lange unter Wasser verbracht. Also wir hatten Unterwassersimulationen. Was wir gemacht haben allerdings, was ein bisschen so aufs Gleiche hinauskommt, ist 5 Tage in einer Höhle zu verbringen, in einer nassen Höhle. Wow. In einer nassen und kalten Höhle. Da unten hat man ja auch keinen Handyempfang. Ganz klar, man ist unter der Erde, man ist wirklich komplett auf sich gestellt, muss unter körperlich doch anstrengenden Bedingungen, also wie gesagt, es war nass, es waren ungefähr 9 Grad in der Höhle, also man hat dann auch nicht so gut geschlafen, wir mussten dann trotzdem wissenschaftliche Experimente machen und man stellt sich dann einfach darauf ein, in einer kleinen Gruppe, abgeschnitten von der Außenwelt, unter eben schwierigen Bedingungen, trotzdem diesen Stundenplan durchzuziehen. Also wir hatten dann den ganzen Tag sozusagen, obwohl es natürlich dunkel war, wissenschaftliche Experimente, dann eben essen, schlafen, durchgetaktet, wie auf der Raumstation.
Das klingt total beeindruckend, aber in mir kommt gleich die Frage auf, hattest du da auch Ängste, mit denen du umgehen musstest? Oder irgendwelche Zweifel in dir aufkamen? Und wenn ja, wie gehst du damit um?
Also bei mir war es tatsächlich, das Höhlentraining hat mir sehr viel Spaß gemacht. Das fand ich einfach schön, obwohl das Sonnenlicht gefehlt hat, muss ich sagen, nach 5 Tagen. Wo ich mich ein bisschen schwer getan habe, emotional oder mental, war tatsächlich bei dem Unterwassertraining. Also ich würde jetzt nicht sagen, kein Wassermensch, aber jetzt auch so beim Tauchen, da freue ich mich schon, wenn ich jetzt nicht irgendwie 10 Meter tief bin, sondern so schnorcheln, so ein bisschen mit Fischen. Das gefällt mir ganz gut. Und wir waren dann eben beim Tauchtraining eingezwängt in diesen Astronautenanzug. Also wir waren komplett hilflos am Ende, auf die Hilfe von außen angewiesen, unter Wasser. Und ja, da habe ich mich nicht ganz wohl gefühlt. Also ich habe dann auch das versucht mit Atemtechniken. Man muss ja dann sehr ruhig und sehr langsam atmen, mich dann zu beruhigen, mir eben zu sagen, es ist alles okay. Dein Körper fühlt sich unwohl, aber die Situation ist vollkommen unter Kontrolle. Alles ist gut. Und es hat dann irgendwann auch funktioniert. Aber das ist vor allen Dingen auch der Gewöhnungseffekt. Also ich finde, gerade bei so Situationen, die einem Angst machen, ist wirklich das Wichtigste, wenn man dann die Angst überwinden will. Muss man nicht. Aber wenn man sie überwinden will, oder auch muss in dem Fall, sich immer wieder in die Situation zu begeben. Und dann vielleicht auch sich langsam ranzutasten, zu sagen, okay, das erste Mal bleibe ich dann eben nicht so lange unter Wasser oder ich gehe nicht so tief und danach steigere ich das dann. Weil ansonsten, wenn man vor Sachen, die man Angst hat, immer wieder flieht und sich nicht in die Situation begibt, dann werden die Ängste unter Umständen noch stärker.
Wann wird denn dieser Flug ins All dann stattfinden? Für dich oder deine Kollegin, habe ich verstanden. Ihr werdet nicht beide fliegen können.
Nee, die Idee ist wirklich, dass 2 Frauen trainieren. Und der Grund dafür ist ganz, ganz einfach, weil wenn eine ausfällt, und das kann sowas Lapidares wie ein Schnupfen sein, dann wartet die Rakete natürlich nicht. Die Rakete hat einen Starttermin, die fliegt an dem Tag zu der Stunde. Und wenn die Astronautin dann nicht fit ist, dann muss eben die andere einspringen. Das ist der Grund, warum wir zu 2 trainieren. Wann wir fliegen werden? Ich wüsste es gerne. Ich wüsste es echt gerne. Also im Moment haben wir eben die Herausforderung, dass es finanziell etwas schwierig ist. Also so ein Flug in den Weltraum kostet um die 50 Millionen Euro. Und das ist eine ganz schöne Hausnummer. Und dadurch, dass wir eben nicht staatlich gefördert sind, sondern ein Start-up sind, müssen wir eben dieses ganze Geld hoffentlich auch durch staatliche Unterstützung, da arbeiten wir gerade dran, aber eben auch mit Investoren aus dem kommerziellen Bereich stemmen. Und das ist tatsächlich gerade unsere Hauptaufgabe. Also das Training ist dagegen fast noch leicht.
Wir hatten es vorhin schon ganz kurz angesprochen. Du bist auch besonders in der Wissenschaftskommunikation aktiv. Warum liegt dir das so am Herzen? Und was genau machst du denn in dem Bereich? Kannst du uns das mal kurz schildern?
Also wie wichtig die Wissenschaftskommunikation ist, ist mir während der Pandemie bewusst geworden, ganz klar. Also es war wirklich Wahnsinn, wie viele Falschnachrichten verbreitet wurden, was die Leute, natürlich hatten die Leute Ängste, die Leute konnten Zahlen nicht richtig einordnen, Kurven nicht richtig einordnen. Es hieß immer, oh Gott, einen Tag haben wir eine These, am nächsten Tag wurde die wieder verworfen, was für mich als Wissenschaftlerin völlig normal ist. Das passiert ständig, gerade wenn es so ein neues Phänomen ist, wie so ein neuer Virus, wie der Coronavirus. Und da habe ich gedacht, okay, also die Welt wäre besser, auch hätte vielleicht auch besser diese Pandemie gemeistert, wenn in der allgemeinen Bevölkerung mehr Wissenschaft an den Mann und an die Frau gebracht werden würde. Weil das einfach auch dieses rational, dieses logische Denken, Zusammenhänge verstehen, auch zu verstehen, okay, da steht irgendwie, wir haben ein Resultat, zwei Tage später haben wir ein anderes Resultat, weil wir bessere Daten haben. Das heißt nicht, dass gar nichts funktioniert und es alles Murks ist, sondern es ist einfach so in der Wissenschaft. Deswegen liegt mir das auch so am Herzen, weil ich glaube, Wissenschaft ist wirklich etwas für jede und jeden. Wir brauchen das in unserem alltäglichen Leben immer wieder. Die Astronomie vielleicht jetzt nicht unbedingt, aber ich habe das große Glück bei der Wissenschaftskommunikation in der Astrophysik, dass das was ist, was eigentlich alle fasziniert. Also das ist wirklich super und also ich beneide auch die armen Biologen, die in der Corona-Pandemie vor die Presse gehen mussten, beneide ich überhaupt nicht, weil das was war, worauf die Leute keinen Bock hatten, was sie eingeschränkt hat. Aber in der Astrophysik ist das wirklich ein dankbares Thema. Also es macht total Spaß, einfach die Leute davon zu überzeugen, zu begeistern. Und am meisten mag ich es wirklich, wenn Leute vorher sagen, oh, ich konnte nicht mehr zahlen, ich fand Physik so kompliziert, ich kann das nicht verstehen. Und wenn sie dann nachher sagen, nachdem ich irgendwie einen Vortrag gehalten habe oder sie mein Buch gelesen haben oder ein YouTube-Video gesehen haben von mir, dass sie dann sagen, ach, so kompliziert ist das ja gar nicht. Ich glaube, ich verstehe jetzt so ein bisschen, worauf du hinaus willst und wie das funktioniert.
Vielleicht auch noch hierzu, wie motivierst du denn junge Frauen, eine Karriere in der Branche oder in der Astrophysik anzustreben?
Also erstmal möchte ich keine Frauen motivieren, die das gar nicht wollen. Also es geht nicht darum, auf Teufel komm raus, Frauen in diese Bereiche zu drängen, wenn sie das überhaupt nicht wollen. Aber was ich sehr viel erlebe, gerade auch mit Schulklassen, und das fängt schon also bei ganz jungen Kindern an, erste, zweite Klasse, dass sie sagen, ah, ich kann das nicht. Ich hatte das mal, das war eine Tochter von einer Kollegin, die wollte zu Karneval, ich komme aus Köln, zu Karneval, ist jetzt auch wieder aktuell, wollte die Astronautin werden. Die war in der zweiten Klasse oder so. Und die Jungs haben gesagt, ach, das geht doch gar nicht. Das können doch nur Jungs werden. Schau doch mal hier, Alexander Gerst, das sind doch alles Jungs. Und die war total verunsichert, bis dann ihre Mama ihr ein Buch von mir geschenkt hat, was ich geschrieben hatte mit Insa, ein Kinderbuch. Und dann hat sie gesagt, guck mal, da sind zwei Frauen auf dem Cover. Die sind Astronautin, dann kannst du das auch. Und das Mädchen ist dann tatsächlich Astronautin geworden zu Karneval und hat sich das eben getraut. Und das finde ich eben total schön. Und ich glaube, das ist eben das Wichtigste, diese Ängste und gerade dieses, ich kann das nicht, gerade den Mädchen und jungen Frauen zu nehmen, weil das immer noch total verankert ist, dass eben diese technischen Sachen, oh Gott, das ist ja kompliziert und ach, das kann ich ja sowieso nicht und das traue ich mir ja nicht zu. Und das finde ich dann immer traurig, wenn da eigentlich ein Interesse da ist, die Mädels sich es aber nicht zutrauen. Und da versuche ich dann eben halt mit einem Beispiel voranzugehen und denen eben zu zeigen, nee, es gibt überhaupt keinen Grund, warum du das nicht können solltest. Also ich stand in Physik wirklich, und das ist eine wahre Geschichte, bis zur 10. Klasse 4. Also ich hatte einfach eine Lehrerin, die null motiviert war. Ich fand das schrecklich, das hat mich nicht interessiert. Ich fand das total schwierig. Aber ich wusste immer, ich will irgendwas mit Weltall machen. Und da war mir schon irgendwann klar, okay, da brauchst du eben die Physik. Und ich war todtraurig, weil ich gedacht habe, ich kann das einfach nicht. Ich bin da zu doof für. Aber ich würde es sehr gerne machen. Und dann hatte ich einfach auch das Glück, dass ich in der 10. Klasse einen super motivierten jungen Lehrer hatte, der bei dem es dann Spaß gemacht hat. Und plötzlich hat es Spaß gemacht und plötzlich habe ich gute Noten geschrieben. Also es ist ganz oft einfach eine Frage des Interesses und nicht des Könnens oder Nichtkönnens.
Jetzt sind wir bereits in unserem Kapitel, in welchem wir über den Wert von Vielfalt und die Bedeutung von Vielfalt im jeweiligen Kontext sprechen, Susanna. Hast du denn Vorurteile oder Hindernisse erlebt auf deinem Weg dorthin, weil du eine Frau bist in einer Branche, die doch sehr männerdominiert war und immer noch männerdominiert ist?
Jein. Also ich muss sagen, während der Promotion war ich die einzige Frau in der Physikabteilung, die promoviert hatte. Und das war schon schwierig. Also ich war in einem Büro mit 5 Jungs. Und gut, die haben auch alle Französisch gesprochen. Ich am Anfang nicht so sehr. Das muss ich dann auch lernen. Aber ich war wirklich da die Außenseiterin. Und da hieß es auch, machst mir mal einen Kaffee und so weiter. Also die haben dann auch natürlich ein bisschen damit gespielt. Aber ich habe mich schon ein bisschen so deplatziert gefühlt. Ich hatte dann totales Glück mit meinem Doktorvater, der mich einfach total gefördert hat, mir gesagt hat, ey, mach dir nichts draus. Und lustigerweise war dann, nachdem ich dann weg war, waren da ganz viele Frauen, die dann auch promoviert haben. Aber ich war so ein bisschen dann vielleicht die Vorkämpferin, die es dann ein bisschen schwieriger hatte. Aber danach, muss ich sagen, war es für mich auch manchmal eher ein Vorteil, eine Exotin zu sein. Also zum Beispiel, als ich bei der ESO war, also bei uns wird Gleichberechtigung und Diversität wirklich auch sehr, sehr groß geschrieben. Also wir haben auch Schulungen, gerade auch Stichwort Unconscious Bias, dass man da wirklich aufpasst. Das heißt, ich bin hier in eine ganz andere Umgebung gekommen und habe mich plötzlich auch ganz normal gefühlt, auch wenn es mehr Männer gibt als Frauen nach wie vor. Aber es kann eben auch ein Vorteil sein. Also ich war zum Beispiel am Teleskop auf Paranal als VLT, als junge Frau. Und da waren eben nicht viele Frauen. Das heißt, ich bin aufgefallen, aber eben auch im positiven Sinne. Das heißt, es haben sich ganz viele der Ingenieure mit mir auch hingesetzt und gesagt, hey, guck mal, du bist doch die Neue, kann ich dir das erklären? Das funktioniert so und so und so. Also ich habe das dann eher auch als positiv in Erinnerung.
An dieser Stelle möchte ich die Frage von Cyril Boss einleiten. Cyril war unser letzter Gast. Er ist Münchner Regisseur und Drehbuchautor und hat uns in Folge 13 einen spannenden Einblick in den Alltag eines Regisseurs für Kino und Fernsehen aufgezeigt.
Hallo Susanna. Also es klingt sehr spannend, was du da machst und ich wünsche eurem Projekt natürlich allen Erfolg. Meine Frage an dich. Aus meiner Laiensicht hinken wir Europäer in der Raumfahrt ja beispielsweise den Amerikanern ziemlich hinterher. Und wir haben ja, wie man an dir sieht, tolle Wissenschaftler, Ingenieure und so weiter. Also woran liegt es dann deiner Meinung nach? Ist es vorrangig das Geld? Oder gibt's in Europa auch noch zu viele mentale Hürden bei Förderern in der Politik? Also was denkst du, muss sich in Europa ändern, damit wir da im internationalen Vergleich aufholen könnten?
Eine super interessante Frage tatsächlich, über die wir auch bei der Astronautin schon sehr viel debattiert haben. Natürlich ist ein Aspekt, dass Europa weniger Geld investiert in die Raumfahrt. Das ist natürlich ein Aspekt, wo mehr Geld ist, ist auch mehr Weg, gibt es mehr Möglichkeiten. Aber was wir immer wieder gesehen haben, wir sind ja eben eine deutsche Initiative, haben aber mit amerikanischen Partnern zusammengearbeitet, zum Beispiel mit SpaceX oder mit Axiom Space, die jetzt eben kommerziell auch Menschen mit SpaceX, mit deren Raketen in den Weltraum schicken. Und da war die Mentalität eine ganz, ganz andere. Es war wirklich spannend. Also wir waren hier oft in der Politik, bei Firmen. Und die haben gesagt, ja, aber wir haben doch die ESA. Warum wollt ihr das denn anders machen? Wir haben doch ein Konzept, das funktioniert doch. Und warum denn neu denken? Warum mal was Neues ausprobieren? Nee, ach, ist zu kompliziert. Ach, da ist so ein Risiko dabei. Ach, nee, lieber nicht. Und dann sind wir in die USA gegangen und da sind wir ganz anders empfangen worden. Die haben gesagt, cool, ihr macht ein Start-up. Also damals war die kommerzielle Raumfahrt auch noch nicht so etabliert, wie sie jetzt ein paar Jahre später ist. Dann war es cool und ihr wollt die erste deutsche Frau in den Weltraum schicken. Ihr wollt das wissenschaftlich machen. Ihr zieht das ganz anders auf. Ihr sucht euch Sponsoren. Das ist ja eine geile Idee. Also einfach diese Herangehensweise, dieses, oh Gott, ein Risiko versus ach cool, innovativ, mal was anderes. Das hat mich schon sehr beeindruckt. Und ich glaube, wir brauchen einfach mehr Risikobereitschaft in gewissen Aspekten. Natürlich muss man bei der Raumfahrt auch immer auf die Sicherheit schauen. Das ist ganz, 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 ganz kritisch. Aber das tut ja auch SpaceX zum Beispiel. Also wenn Menschen an Bord sind, die haben ja bis jetzt alle Starts mit Menschen waren ja wirklich erfolgreich, ohne Probleme. Das heißt, die schauen natürlich auch auf die Sicherheit. Also man muss auf die Sicherheit schauen, aber in anderen Bereichen, gerade was mal neue Ideen auszuprobieren angeht, braucht es eben auch mal ein bisschen Risikobereitschaft.
Also der Spirit, das Mindset, das Unternehmerische, das Warum eigentlich nicht vielleicht
genau,
auch.
Genau, wir brauchen mehr Warum eigentlich nicht.
Versuchen wir das hier weiter zu propagieren. Danke. Wir haben unsere eigene nicht wissenschaftliche Statistik in diesem Podcast und wir fragen nämlich alle unsere Gäste danach, wie viel weibliche und männliche Vorgesetzte sie jeweils in ihrer Vergangenheit hatten und wie viele davon jünger waren. Also konkret an dich die Frage, wie viele Vorgesetzte hattest du in deiner Karriere? Wie viele davon waren Frauen und wie viele davon waren jünger als du?
Also wenn ich jetzt ich weiß nicht, ob ich meinen Doktorvater dazu zähle und meinen Mastersberater.
Haben wir bei anderen schon mitgezählt, ja.
Okay, gut, dann hatte ich 5. 5 Vorgesetzte, also nicht besonders viele tatsächlich, ist relativ stabil gewesen. Davon 2 Frauen Und nee, keiner war jünger als ich.
Vielen Dank. Da sind wir mit 2 weibliche von 5 Vorgesetzten schon einen Schritt weiter gekommen. Das ist vielleicht die Trendwende in unserer Statistik, denn bislang lagen wir bei durchschnittlich 12% weiblichen Vorgesetzten.
Leider wundert mich das nicht.
Oder es ist auch eine Frage des Alters, weil die bisherigen Gäste waren noch alle älter als du im Schnitt.
Wie für jeden Gast haben wir auch eine Schätzfrage für dich vorbereitet. Und in unserer Recherche ist uns zu Ohren gekommen, dass du dich auch sehr für klassische Musik begeisterst und auch selbst ein Instrument spielst. Und deswegen kommt unsere Frage aus dem Bereich. Und zwar zu Bach-Track. Das ist das größte Veranstaltung- und Rezensionsportal für Klassik online und hat mehr als 250.000 NutzerInnen und organisiert jährlich rund 30.000 Konzerte, Opern und Tanzveranstaltungen. Unsere Frage hierzu lautet: Wie viele der 100 meistgespielten lebenden Komponistinnen sind Frauen?
Oh wow. Also noch Lebenden. Mhm. Boah, das sind wahrscheinlich ganz wenige, oder? Ich überlege gerade, weil also ich weiß, dass es bei Dirigenten sehr, sehr wenig Frauen gibt. Also es ändert sich jetzt langsam, aber es ist ganz
wenig. Das wäre unsere Alternativschätzfrage gewesen. Dachte mir aber, das kennst du vielleicht hier.
Ich kannte es mal. Ich erinnere mich leider nicht mehr genau. Oh Gott, was würde ich denn schätzen? 10% sind Frauen.
Also, auf der Auflistung von Bach-Track sind es 36 Frauen im Jahr 2023. Du würdest mit deiner Schätzung jetzt 2013 waren es 11 von 100 Frauen da näher liegen. Also, wie man sieht, gibt es da tatsächlich einen positiven Aufwärtstrend in den letzten Jahren.
Das ist mehr, als ich gedacht hätte.
Bevor wir mit dieser positiven Nachricht unser Gespräch abschließen für heute, Susanna, muss ich eine Frage noch loswerden. Glaubst du an außerirdisches Leben?
Ja und nein. Also ich glaube, dass es irgendwo in unserem riesigen Kosmos noch anderes Leben geben muss, einfach statistisch gesehen, weil es gibt Abermilliarden von Galaxien mit Abermilliarden von Sternen und Planeten. Also wir wissen ja auch inzwischen, es umfasst alle Sterne irgendwie Planetenkreisen. Also es muss irgendwo außerirdisches Leben geben. Aber ich glaube jetzt nicht daran im Sinn von Independence Day, also von so einem Film, dass die Außerirdischen uns dann besuchen kommen und New York platt machen. Also ich glaube, wenn wir überhaupt nur mit Außerirdischen in Kontakt treten können, wird es wahrscheinlich über deren Atmosphäre sein oder irgendwelche Lichtsignale im allerbesten Fall vielleicht noch, weil einfach das Universum so unglaublich groß ist. Also es ist sehr, sehr schwer vorstellbar, dass es eine andere außerirdische Zivilisation, also bei Leben muss man ja auch dann noch unterscheiden, ob man jetzt von irgendwelchen Mikroben spricht. Die, glaube ich, könnte es eventuell sogar in unserem Sonnensystem, also sehr, sehr nah bei uns geben, eventuell, sage ich. Aber bei jetzt Zivilisation, das ist nochmal was ganz anderes. Und wenn man jetzt überlegt, dass wir mit unseren jetzigen Raketenantrieben um die 70.000 Jahre zum nächsten Stern unterwegs wären, und das ist der allernächste Stern, dann bekommt man ein bisschen eine Vorstellung davon, wie weit diese ganzen anderen möglichen Welten tatsächlich von uns sind. Deswegen, ich bin tatsächlich leider, also ich würde es mir wünschen, wirklich auf Außerirdische zu treffen, aber ich bin leider pessimistisch, dass wir zu meinen Lebzeiten zumindest mit wirklich einer intelligenten Zivilisation in Verbindung treten werden. Wo ich ein bisschen optimistischer bin, ist, dass wir vielleicht in den Atmosphären von Exoplaneten, jetzt kommen ja ganz viele neue Teleskope gerade auf den Markt, wir haben jetzt das James Webb Space Telescope, das seit 1,5 Jahren im Orbit ist und sich die Atmosphären von Planeten anschaut. Wir werden das Extremely Large Teleskop der ESO haben in ein paar Jahren. Also ich glaube schon, oder ich hoffe, ich bin jetzt einfach mal optimistisch, dass wir vielleicht mit diesen neuen Teleskopen Biosignaturen, also vielleicht Zeichen auf mögliches Leben in einigen Planeten finden werden. Da bin ich schon optimistischer.
Dann bleiben wir gespannt. Liebe Susanna, wir sind am Ende unseres Podcasts. Wir können an dieser Stelle nur noch ein herzliches Dankeschön sagen. Es war ein ganz tolles, sehr aufschlussreiches, sehr sympathisches Gespräch mit dir. Vielen Dank für deine Zeit. Und wir wünschen dir, deiner Kollegin und allen, die mit der Initiative Die Astronautin befasst sind, viel Erfolg beim Fundraising, viel Erfolg beim Training. Und wir drücken alle die Daumen, dass dann bald der Start stattfinden kann.
Vielen Dank. Ja, wir drücken alle die Daumen.
Dankeschön. Danke.